Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz. Audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt. Innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. In dieser Folge geht es um die wichtigsten Basics zur Kinder- und Jugendstimme, um eine stimmfreundliche Singlage, um Register und Registerübergänge und um den Stimmwechsel und was du dabei beachten solltest. Und am Ende bekommst du ein 5-Minuten-Minimum fürs Einsingen, das du direkt in Schule oder Chor einsetzen kannst. Und bevor wir aber reinstarten in die Folge, möchte ich dich noch kurz einladen, am 29. Januar um 19 Uhr dabei zu sein bei unserem Expert Call. Das ist der Raum, wo du deine eigenen Fragen mitbringen kannst, wo du dich austauschen kannst mit Gleichgesinnten und wo wir darüber sprechen, wie der Transfer in deine eigene Chor- und Unterrichtspraxis gelingen kann. Und dieses Mal dabei ist Judith Rautenberg. Und gerade wenn du Fragen zur Stimme hast und zur chorischen Stimmbildung und zur Stimmentwicklung und zu Stimmwechsel, dann ist sie eine ganz tolle Expertin, der du all diese Fragen stellen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes und du kannst mir deine Fragen vorab per E-Mail schicken oder sie auch einfach live im Call stellen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, wenn du da dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute gibt es eine Folge, die ich schon länger auf dem Zettel hatte, und zwar eine echte Basisfolge zur Kinder- und Jugendstimme. Denn Kinderstimmen sind eben keine kleinen Erwachsenenstimmen und genau da entstehen manchmal in der Praxis so kleine Missverständnisse. Und wir sortieren heute einmal die allerwichtigsten Basics. Singlage, Register, Stimmwechsel und wann was zählt. Und ich weiß, dass in diesem Beruf sehr viele Menschen arbeiten, die eine sehr gute Intuition haben, die eine Liebe für diese Arbeit haben, die aber in ihrer Ausbildung gar nicht oder sehr, sehr wenig stimmphysiologisches Wissen erworben haben oder gesangspädagogische Grundlagen, gerade speziell zur Kinder- und Jugendstimme, weil das in den Studiengängen einfach viel zu wenig vorkommt oder weil Menschen auch fachfremd unterrichten und eine bestimmt total gute Arbeit machen, aber ein paar Basics einfach helfen, diese Arbeit noch fundierter und wirklich stimmgesund anzuleiten. Und vielleicht bist du auch jemand, der ganz stark aus dem Bauch heraus arbeitet. Und weißt du was, das ist total gut. Denn so viel machen wir oft intuitiv schon richtig. Und die Orientierungspunkte, über die wir heute aber sprechen wollen, können dir einfach mehr Sicherheit und Klarheit geben. Denn die Frage ist immer, welche Singlagen passen eigentlich gut für Kinder? Woran erkenne ich einen Registerübergang und was ist überhaupt ein Registerübergang? Und was passiert eigentlich im Stimmwechsel bei Jungen und bei Mädchen und was muss ich da beachten? Und wie kannst du vielleicht auch mit super, super wenig Zeit, zum Beispiel in einer Schulstunde, ein ganz kurzes Einsingen gestalten, dass die Stimme leichter funktioniert und der Klang freier wird? Wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die schon sehr viel Vorwissen haben, dann wird dir wahrscheinlich das meiste oder vielleicht alles bekannt vorkommen, dann nimm diese Folge vielleicht einfach als eine kurze, kompakte Systematik oder einen kleinen Check, wo du kurz nochmal durchgehst und sagst, habe ich alle Stellschrauben bei mir gut im Blick? Gibt es irgendwas, was ich gerade mir nochmal neu ins Bewusstsein holen möchte? Das Wichtigste zuerst, die Stimme ist kein statisches Instrument, sondern Stimme ist ein sich entwickelndes System und sie verändert sich ständig mit dem Körperwachstum, mit der Koordination, mit unseren Hörfähigkeiten und natürlich auch soziale Dinge und unsere Motivationen. All das spielt rein in unser Instrument Stimme. Und daraus ergeben sich ganz praktische Konsequenzen. Das heißt, wenn zum Beispiel heute etwas nicht geht, heißt das nicht unbedingt, das Kind hat kein Talent oder keine Lust, sondern vielleicht ist das gerade in einer stimmlichen Entwicklungsphase oder einer musikalischen Entwicklungsphase, wo es etwas anderes braucht. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Entwicklung zu begleiten und die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind eine stimmfreundliche Singlage, also Tonarten gegebenenfalls entsprechend anpassen. Zweitens die richtige Dosis, also in Bezug auf Lautstärke, in Bezug auf Dauer und eben auch gegebenenfalls Singpausen und dergleichen. Und drittens ein Setting, in dem Kinder sich trauen zu klingen und zu singen. Also wenn du dir aus dieser Folge vielleicht nur einen Satz merken kannst, dann nimm doch diesen mit. Stimme reagiert sofort auf Rahmenbedingungen. Und genau da hast du eben als Lehrperson richtig viel Gestaltungsmacht. Kinderstimmen sind keine kleinen Erwachsenenstimmen. Viele Kinderstimmen klingen leichter, oft heller beschrieben und wir hören in der Kinderstimme häufig nicht so deutlich den Übergang zwischen dem Kopfregister und dem Brustregister, wie wir das bei einer Erwachsenenstimme besser hören können. Und trotzdem arbeitet die Stimme auch bei Kindern mit unterschiedlichen Funktionsweisen, aber eben oft vielleicht nicht ganz so auffällig. Und deshalb müssen wir als Pädagoginnen und Pädagogen sehr bewusst die Liedwahl treffen. Und oft gucken wir dann einfach auf das Lied und sagen, ah ja, so hoch geht es, so tief. Und wenn es irgendwie passt, denken wir, okay, dann machen wir das jetzt. Aber für die stimmliche Belastung ist eben nicht nur der Rahmen wichtig, sondern vor allem der Alltag der Melodie. So sage ich das jetzt mal. Also wo sich die Melodie wirklich auffällt. Und dafür brauchst du zwei Begriffe, um das gut zu, um das voneinander abzugrenzen. Und zwar Ambitus und Tessitura. Also der Ambitus ist der gesamte Tonumfang eines Liedes, vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Und die Tessitura ist die Hauptlage, also der Bereich, in dem die Melodie die meiste Zeit überliegt. Und für die Belastung, für die Stimme, ist die Tessitura oft wichtiger als der Ambitus. Das heißt, das Lied kann einen einzigen hohen Ton haben, aber sonst sehr bequem liegen und das kann man sehr gut dosieren und auch stimmbildnerisch bearbeiten. Und ein anderes Lied ist eigentlich gar nicht so hoch, aber die Melodie hängt die ganze Zeit in einer ungünstigen Zone. Und plötzlich wird es für viele Kinder eng und anstrengend. Und dann wundern wir uns, warum dieses Lied nicht in den Klang kommt. Wenn du also eine einzige Gewohnheit bei deiner Liedwahl verändern willst, dann schau nicht nur auf den Ambitus des Liedes, sondern auch auf die Tessitura und schau, ob das wirklich eine gute Singlage für deine Kindergruppe ist. Und an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das oft für Verwirrung sorgt, wenn wir über Tonumfang sprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was eine Kinderstimme physiologisch grundsätzlich kann und dem, was im Alltag sinnvoll und stimmgesund als Singlage genutzt werden sollte. Kinderstimmen können insgesamt häufig einen erstaunlich großen Umfang haben, aber für die Schulpraxis und den Choralltag ist nicht so entscheidend, was theoretisch möglich ist, sondern was über längere Zeit frei und ohne Druck funktioniert, also was die sogenannte gute Singlage für Kinderstimmen ist. Und als Orientierung kannst du für Grundschulkinder vielleicht so ungefähr den Bereich nehmen D1 bis F2. Das heißt, viele Kinder können höher oder auch tiefer singen, aber ich wähle Lieder so, dass die Melodie die meiste Zeit in dieser stimmfreundlichen Zone liegt. Ein bisschen anders gestaltet sich das aus, wenn wir jetzt wirklich in einem leistungsorientierten Kinder- und Jugendchor singen und zum Beispiel jetzt in einem Knabenchor und wir dann den ersten Sopran dauerhaft auch in einer etwas anderen Tessitura haben. Das ist aber immer begleitet von einer fundierten Ausbildung und einer guten stimmbildnerischen Betreuung. Und ich würde jetzt sagen, im Schulkontext würde ich eher mich in diesem Bereich bewegen. Und natürlich gibt es dann die höheren Stimmen, die auch noch höher gehen können. Und Richtung Jugendstimme entwickelt sich ja dann auch eher eine richtige Altstimme, die dann auch tiefer geführt werden kann. Trotzdem ist vielleicht erstmal als kleine Notiz im Kopf ganz gut zu denken, D1 bis F2 ist eine gute Singlage für Kinder im Grundschulalter. Und jetzt möchte ich einmal versuchen, das Thema Register und Registerübergang zu erklären, und zwar ohne Fachjargon, sondern mit zwei Bildern, die auch vielleicht wenn du jetzt kein stimmphysiologisches Wissen hast, trotzdem dir etwas darunter vorstellen kannst. Also vielleicht hilft dir das Bild von einer Gangschaltung. Stell dir die Stimme vor wie ein Fahrrad, das verschiedene Gänge hat. Und du kannst im ersten Gang fahren oder im fünften. Du fährst immer mit demselben Fahrrad, aber die Mechanik arbeitet eben anders. Und genauso arbeitet die Stimme in unterschiedlichen Registern wie mit unterschiedlichen Betriebsarten. Und wenn wir jetzt im Gesang von Registern sprechen, meinen wir immer grob das Brustregister und das Kopfregister. Und das ist aber nicht ein Entweder-Oder, sondern eher zwei Enden eines Spektrums. Und dazwischen gibt es eben Übergänge und Mischungen. Und der Registerübergang ist die Zone, in der die Stimme quasi schalten muss, damit es nach oben oder unten weitergeht, ohne dass es eng wird. Und der Übergang ist eben selten ein einzelner Ton, sondern eher eine Übergangszone über mehrere Töne. Oder vielleicht macht das für dich deutlicher ein anderes Bild. Wir können auch uns das vorstellen wie eine Farbmischung. Also bei Brustregister denken viele an dunkel, bei Kopfregister denken viele an hell. Und auch dann entsteht wieder so ein bisschen dieses Entweder-Oder-Gefühl. Also entweder ist der Klang dunkel oder er ist hell. Aber in einer guten Gesangspraxis ist das eigentlich eher wie das Mischen von Farben. Unten herrscht eben eher die dunkle Farbe vor und oben ist eben mehr helle Farbe drin. Aber es ist nicht so, dass eine Farbe plötzlich komplett verschwindet. Das sind eher die Mischverhältnisse, die sich verändern. Und in der klassischen Gesangspädagogik ist eine tragfähige, flexible Mischung oft ein Ziel, wo wir versuchen, dass die Brüche nicht hörbar sind, also die Registerbrüche, die Registerübergänge. Gleichzeitig gibt es Ziele, in denen genau das gewollt ist, und Gesangstechniken, wo wir einen sehr brustigen Klang wollen, der isoliert Bruststimme klingen lässt, oder einen sehr kopfigen Klang, oder wo wir auch mit diesem Brechen der Stimme, nenne ich es jetzt mal, bewusst spielen wollen. Dafür brauchen wir natürlich auch eine sehr gute Gesangstechnik, damit wir das machen, ohne unserer Stimme zu schaden. Und für uns in der pädagogischen Arbeit in Schule und im Kinder- und Jugendchor gilt eben immer, dass wir auf jeden Fall unser Klangideal der Entwicklungsphase anpassen und nicht ein Klangideal von Kindern verlangen, was ihrer Stimme in ihrer Entwicklungsphase gerade nicht gut tut. Und woran erkennst du jetzt den Registerübergang im Unterricht? Also wenn du zum Beispiel hörst, dass der Klang plötzlich kippt, manchmal gibt es so kleine Kiekser oder so kleine Sprünge, Registersprünge, die die Stimme plötzlich macht. Die Intonation wird da oft instabil in dieser Lage. Manche Kinder drücken dann extra noch, um da drüber zu führen. Oder das Gegenteil, sie versuchen die Anstrengung zu vermeiden und es wird irgendwie sehr luftig. Und manchmal sagt vielleicht auch ein Kind, oh, irgendwie da kann ich nicht so gut singen. Wobei das häufig die Kinder ja gar nicht so bewusst reflektieren. Und umso wichtiger ist, dass wir wissen um die Herausforderungen in der Lage des Registerübergangs und da geschickt führen durch gute Stimmübungen, durch eine gute Art, es anzuleiten, durch ein gutes Stimmvorbild und so weiter. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass der Registerübergang eben oft weniger deutlich hörbar ist als bei Erwachsenen und dass die Stimme dann trotzdem irgendwie so erstmal wie aus einem Guss sich anhört, aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr weiter oder sie wird luftig oder sie gerät unter Druck. Und das heißt, du musst dein Ohr immer mehr schulen und einfach da mit so einer Neugierde reingehen und versuchen, immer mehr die Sensibilität im Hören und im Wahrnehmen dafür zu schulen. Für dich als grobe Orientierung kann man sagen, die Übergangszone bei vielen Kinderstimmen, also dieser Übergang zwischen Kopf- und Brustregister, ist so ungefähr bei G1 bis A1. Bei Frauenstimmen eher E1 bis F1 und bei Männern zwischen dem kleinen A und dem eingestrichenen E. Das ist immer auch ein bisschen individuell, deswegen nimm das nicht als wissenschaftliche Zahl, die immer gilt, aber so in dem Rahmen ist der Durchschnitt anzusiedeln. Und vielleicht hilft dir das schon so als Koordinaten, um Tonarten gut auszuwählen, stimmfreundlich und bewusst. Ja, und was passiert jetzt mit der Stimme in der Pubertät? Da haben wir eben den ominösen Stimmwechsel. Wir sprechen nicht mehr von Stimmbruch, weil das irgendwie so klingt, als würde da etwas brechen, etwas kaputt gehen. Aber stattdessen sind wir einfach im Umbau und es entsteht etwas Neues. Und deshalb nutzen eigentlich die meisten Menschen inzwischen lieber das Wort Stimmwechsel, weil das nicht angstmachend klingt wie Stimmbruch. Wichtig ist, der Stimmwechsel betrifft Jungen und Mädchen gleichermaßen. Bei Jungen wird er meistens schneller wahrgenommen, weil sich die Stimmhöhe deutlich verändert, weil die Veränderungen einfach stärker und auffälliger sind. Bei Mädchen ist der Stimmwechsel oft subtiler und genau deshalb wird er eben häufig übersehen und auch die Mädchen selber wissen gar nicht, dass sie einen Stimmwechsel haben. Das ist aber pädagogisch relevant, weil dann schnell falsche Schlüsse gezogen werden. Also wird dann gesagt, oh, du singst aber zu leise, du bist nicht präsent, du musst dich irgendwie mehr anstrengen, sing doch lauter. Und zack, dann sofort klicken so psychologische Druckmuster rein und die Kinder und Jugendlichen fangen an, gegen ihre Stimmgesundheit anzusingen und sich damit ungünstige Muster anzugewöhnen und auf Dauer kann das stimmschädigend wirken, also richtigen Stimmschaden verursachen. Deshalb haben wir da eine ganz große Verantwortung, wenn wir mit dieser Altersgruppe singen, was total gut ist. Wir dürfen gerne auch im Stimmwechsel singen, aber behutsam und sehr aufmerksam als anleitende Person. Und so als grobe zeitliche Orientierung, also viele erleben deutliche Veränderungen schon ab 11 Jahren, vielleicht eher die Mädchen als die Jungs, bei den Jungs ist es ein bisschen später. Und so 12 bis 14 mit großer individueller Streuung gibt es dann auf jeden Fall prozentual in dieser Altersgruppe relativ viel Umbau, stimmlich auch, wie auch sonst körperlich und sozial und psychisch. Wichtiger aber als das exakte Alter ist, dass du die Zeichen erkennst, die typisch sind für den Stimmwechsel. Und dazu gehört eben einmal so das, was wir kennen, dass die Stimme so kiekst, dass sie instabil wird. Vielleicht auch mal, dass sie sich so überschlägt, aber oft ist es auch gar nicht ganz so auffällig. Es ist vielleicht einfach nur, dass so die Stimme schneller ermüdet, dass sie häufiger heiser sind, dass es einen rauen oder einen luftigen Anteil in der Stimme gibt, die wir vielleicht auch von davor gar nicht so kennen, dass es plötzlich Töne gibt, die nicht mehr so gut gehen, die früher problemlos waren, dass es plötzlich anstrengend wird in der Höhe oder dass die Stimme an Glanz verliert und häufig auch mit falschen Druckmustern darauf reagiert wird von den Jugendlichen selbst, weil sie ja ihren alten Klang wiederherstellen wollen, den sie kannten und selber oft damit ja sehr unglücklich sind, dass sie irgendwie merken, die Stimme macht nicht mehr so mit, wie sie das so kannten. Und häufig werden dann auch eben diese Registerübergänge zwischen unten und oben, zwischen Kopfstimme und Bruststimme hörbarer. Und für dich als pädagogische leitende Person, ist es wichtig, wenn du den Stimmwechsel vermutest, dass du so ein paar Leitlinien für dich im Hinterkopf hast. Also was ist wichtig im Stimmwechsel? Es darf weiter gesungen werden, aber behutsam, immer ohne Druck und ohne Leistungsanspruch. So, jetzt musst du aber besonders hoch, besonders laut, besonders tief vielleicht auch singen, weil du irgendwie hier performen musst. Sondern immer wieder dann auch zurückspiegeln und sagen, wenn dir etwas nicht gut tut, dann darfst du pausieren. Man kann methodisch immer gucken, dass nicht alle immer die ganze Zeit 60 Minuten durchsingen, sondern dass man kleine Singpausen hat, indem man mal die eine Gruppe singen lässt, die einen hören zu, die anderen singen nach oder andere Aufgaben denen zuteilt, damit eine Stimme, die im Stimmwechsel ist, nicht über 60 Minuten dauerhaft singen muss. Und wichtig ist, Lautstärke ist nie die Lösung. Also wenn etwas nicht klappt, ist lauter eigentlich nie richtig. Meist ist das eher kontraproduktiv und geht direkt in das falsche Druckmuster. Und wir sind gefragt, mit einer methodisch-pädagogischen Kreativität, dass wir immer gucken, dass alle Teil der Gruppe bleiben und ihre Zugehörigkeit nicht verlieren und trotzdem eine Aufgabe finden, die sie gerade gut bewältigen können. Das heißt, wir können gucken, ob die vielleicht in dem Moment schwerpunktmäßig andere Aufgaben übernehmen oder musikalisch einfachere Dinge machen. Also wenn der große Ambitus gerade nicht geht, dann eben ein kleines Ostinato oder ein Liegeton oder eine Body Percussion. Irgendwie, dass wir da ein bisschen eine Variation in unserem Hinterkopf aufbauen, wie wir diese Stimmen im Stimmwechsel integrieren können in eine gesamte Gruppenaktivität. Und weitere Stellschrauben sind, dass wir natürlich immer noch mal gucken können, geht es besser, wenn wir das Lied transponieren, dann vielleicht eher nach unten transponieren. Bei den Kinderstimmen sind wir viel am nach oben transponieren. Im Stimmwechsel gucken, welche Lage geht gerade und gucken, dass das Lied dann dahin geschoben wird. Dass wir Stimmen wechseln, Mädchen, was immer, ersten Sopran war und plötzlich aber oben nur noch eng und fest wird, dann einfach mal in den Alt setzen und gucken, ob da die Stimme mehr Ruhe hat, um sich zu entwickeln und sich zu verändern und zu wachsen. Gucken, dass diese Jugendlichen dann einzelne Passagen vielleicht einfach auslassen, die gerade nicht so gut gehen und einfach dann wieder einsteigen, da wo es eine Linie ist, die sie gut singen können. Und eben auch immer wieder gucken, welche alternativen Aufgaben könnten diese Jugendlichen zum Beispiel musikalisch übernehmen mit Sprechtexten, rhythmischem Chant und so weiter. Dinge, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Wichtig ist, dass du immer im Kopf hast, dass der Stimmwechsel nicht nur Physiologie ist, sondern auch Identität. Denn Stimme ist Identität. Und für viele Jugendliche ist die Stimme eben eng verknüpft mit ihrem eigenen Selbstbild und mit Zugehörigkeit und dann eben auch mit Scham, wenn sie plötzlich nicht so klingt, wie man es kennt und nicht so funktioniert, wie man möchte. Und deshalb macht auch unser sprachlicher Umgang damit einen riesigen Unterschied. Also nicht so sagen, oh, du kannst das halt gerade nicht, weil du bist ja gerade im Stimmwechsel zum Beispiel. Oder, sondern vielleicht eher, weißt du, dein Instrument baut gerade um und wir passen jetzt die Aufgaben einfach an und du bleibst Teil des Ganzen und du bist wichtig hier. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen, nur zum weiblichen Stimmwechsel. Da habe ich Friederike Stamer zu Gast gehabt, die ganz tolle, interessante Sachen dazu gesagt hat. Das ist, glaube ich, die Folge 5. Wenn du dich damit nochmal mehr beschäftigen willst, dann hör dir super gern nochmal die Folge 5 an. Und um es jetzt auch nochmal ein bisschen praktisch zu machen, dachte ich, ich schließe diese Folge mit dem 5-Minuten-Minimum fürs Einsingen. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, denn ich finde natürlich 5 Minuten zu wenig. Aber ich weiß, wie es in der Realität der Praxis aussieht, gerade zum Beispiel im Bereich Schule, dass Lehrer einfach sagen, ich habe nur 45 Minuten, ich habe die vielleicht sogar nur einmal in der Woche. Die sollen irgendwie Lieder irgendwann vorsingen oder ich habe noch andere Inhalte und ich habe einfach keine Zeit fürs Einsingen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich irgendwie sage, also wenn gar nichts geht, dann mach wenigstens das. Und ich weiß eben, dass viele sagen, ich würde ja gern einsingen, aber ich habe eben keine 10 Minuten dafür. Und ich würde gern die Frage umdrehen und nicht sagen, einsingen ja oder nein, sondern was ist das kleinste Ritual, das zuverlässig wirkt und das ich immer aufrechterhalten kann? Und hier ist eine kleine Inspiration dafür, für das 5-Minuten-Minimum. Mach eine kurze Körperfokussierung, die die ganze Gruppe sammelt, für Ankommen und Präsenz. Mach eine Übung zur Aktivierung des Körpers, die den Körper irgendwie neu organisiert und atemanregend wird. Da musst du den Atem nicht technisch erklären, aber trotzdem entsteht ein anderer Atemtonus, wenn wir eine aktivierende Körperübung angeleitet haben. Drittens, mache eine kleine Übung, die in eine weiche, leichte Tongebung führt, wie so ein Startsignal für deine Stimme, ohne Druck. Das kann Lippenflattern sein, das kann ein Glissando sein, in einer angenehmen mittleren Lage, ohne Anstrengung, wo es nicht um Lautstärke geht, sondern erstmal um Stimme wecken. Nutze einfache Glissando-Übungen, die einfach so im Quintraum sich bewegen, wie Hu oder Hu oder Hu in einem überschaubaren Umfang. Ziel ist einfach Koordination von Atem und Stimme, Übergänge miteinander in Einklang bringen. Und wo es vielleicht noch gar nicht so um richtige und falsche Töne geht, sondern erstmal wirklich nur um das Warmmachen der Stimme und ein bisschen erproben, eher von oben nach unten für die Kinderstimme auf jeden Fall, in der Jugendstimme vielleicht auch von unten nach oben, ein bisschen immer mit bewusstem Hören dabei sein. Und als fünftes, bau eine Legato-Brücke ins Singen. Also nimm zum Beispiel eine bekannte sängliche Melodie oder ein Lied, ein Motiv, was ihr vielleicht eh gerade singen wollt, und singt das einfach erstmal ohne Text auf Singesilbe. Und das sollte kein Lied sein, was super, super schwierig ist, was super krasse Sprünge hat, was viele Staccato-Stellen drin hat, sondern ein Legato-Lied, was sehr sanglich ist, in einer guten Singlage liegt und was du einfach auf Lu oder Lo oder eine andere schöne Singesilbe singen kannst mit deiner Gruppe, mit deiner Singgruppe und dann erst in die Liedarbeit einsteigen. Also für dein Mikro-Einsingen könntest du drei Leitprinzipien mitnehmen. Legato singen zuerst. Zuerst angenehme Mittellage, bevor du in die Extremlagen gehst. Lieber kurz und regelmäßig als selten und perfekt. Und wenn du das Thema Ankommen, Präsenz und Aufmerksamkeit in Gruppen vertiefen willst, dann kannst du auch sehr gern nochmal in die Folge 10 hören. Da geht es um die Kraft der Sinne nutzen. Oder auch in die Folge 22, wo ich mit Franziska Bankwitz im Gespräch bin, warum manche Kinder abschalten und was du tun kannst. Und die gibt auch nochmal ganz viel Input über das Potenzial von Körperarbeit und Körperübungen für die Regulierung des Nervensystems und wie wir darüber auch Fokus und Aufmerksamkeit schaffen können und den Körper aktivieren können. Und wenn du nochmal einen systematischen Werkzeugkasten fürs Einsingen und für chorische Stimmbildung aufbauen willst, kannst du die Stimmbildungsapotheke nochmal reinhören, Folge 32 und 33. Und wenn du überhaupt nochmal tiefer einsteigen willst in das Thema Stimme und chorische Stimmbildung, dann auch sehr gerne die Folge 26 mit Judith Rautenberg, die Kunst des Hinhörens, Klang gestalten statt nur einsingen. Oder die Folge 35, wo ich mit Barbara Huste-Jokisch über die Stimme als Visitenkarte unserer Persönlichkeit sprechen. Und zum Abschluss noch einmal kurz die Grenzen unserer Kompetenz, also wann externe Hilfe auch sinnvoll sein kann, denn der Stimmwechsel erklärt viel, aber natürlich auch nicht alles. Und wenn wir ein paar Warnsignale wahrnehmen, wie zum Beispiel eine Heiserkeit, die ohne Infekt über längere Zeit anhält, oder wenn Kinder sich darüber klagen, dass sie immer Schmerzen haben beim Singen und Sprechen, der immer wiederkehrt, wenn sie deutliche Stimmverluste haben, die nicht zu normalen Schwankungen passen, oder wenn sie immer so ein enge Gefühl haben und so eine Art Atemnot beim Singen, oder zum Beispiel, wenn sie gar nicht mehr flüstern können, kann auch ein Signal sein für eine kranke Stimme. In solchen Fällen gilt, wir diagnostizieren nicht im Unterricht, aber wir können dann eben immer eine Abklärung anregen und mit den Eltern sprechen oder je nach Alter auch mit dem Kind selbst sprechen und je nach Kontext über ärztliche oder phoniatrische Stellen aufklären oder eben auch eine logopädische Behandlung anraten, wobei die ja sowieso wieder erst verschrieben werden muss von dem jeweiligen Facharzt. Deswegen wäre dann schon die erste Adresse ein Phoniater oder ein HNO-Arzt. Hier für dich zum Abschluss drei Merksätze zum Mitnehmen. Erstens, Stimme ist Entwicklung. Die Rahmenbedingungen, die wir setzen, die wirken sofort und direkt auf Stimme. Zweitens, für die Liedauswahl zählt Tessitura oft mehr als der Ambitus des Liedes. Und drittens, im Stimmwechsel bei Jungen und bei Mädchen gilt, nicht zu hoch, nicht zu tief, nicht zu laut und nicht zu lange. Also das heißt, achte auf Singpausen, achte auf eine gute Singlage und nie auf Lautstärke insistieren. Wenn du zu den Inhalten aus der Folge Fragen hast oder Lust auf Austausch und Transfer in deine Praxis hast, dann denk an den Expert-Call am 29. Januar um 19 Uhr. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du magst, folge mir auf Instagram. Und danke, dass du heute dabei warst. Und bis zur nächsten Folge. Keep on singing und bis bald. Gudrun.